Also der Song beschreibt auch diese bisschen zynische, bisschen pragmatische Haltung zu den Verhältnissen, also in der ich mich immer, auch immer wieder finde. Und also ich würde sagen, auch wir als Band, weil wir sind halt vor allem, wir machen ja halt in unserer Freizeit Musik und viel mehr schaffen wir auch nicht. Wir sind ja auch, nehmen auch gerne diese Beobachtungsrolle ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht als so Sozialwissenschaftler. Ist es, ist man ja auch immer in der Gefahr, gar nicht so passioniert mit den Dingen zu sein, sondern eher sagt, ja, ich habe ja einen Master oder eine Promotion da drin. Ich gucke mir das jetzt mal lieber erstmal ein bisschen an.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Herzlich willkommen zu Musi Sociology, dem Podcast, wo wir entweder mit SozialwissenschaftlerInnen über Musik reden oder mit MusikerInnen über Gesellschaft. Und heute haben wir eine Sonderfolge. Erste Besonderheit ist, dass ich alleine bin, ohne meinen Kollegen Daniel Kubiak, der sonst mit mir die Interviews führt. Aber ich bin nicht alleine hier. Ich habe Georg zu Gast von der Band Pogendroblem. Und die Besonderheit, die wir besprechen wollen, ist das anstehende Release ihres neuen Albums Great Resignation. Hallo Georg.
Hallo, danke für die Einladung nach unserem Promo-Schnorr-Move. Vielen Dank.
Ja, war für uns auch neu und eine schöne Erfahrung. Also wenn so liebe Gäste und so interessante Leute uns anfragen, dann sind wir natürlich sehr gerne bereit, darauf einzugehen. Das neue Album wird heißen Great Resignation genau. Und kommt wann raus?
Am 10.10. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in knapp 2 Wochen. Ja.
Ja. Kann sein, genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist noch ein paar Tage später, also vielleicht auch in einer Woche schon. Genau, aber wir reden über ein wirklich sehr, sehr bald erscheinendes Stück Musik und Kunst, würde ich sagen. Ich habe immer dieses gleiche Problem, dass ich am Anfang eigentlich schnell ins Gespräch kommen will und dann aber doch so viel zu sagen habe zu den Leuten oder so viel gefunden habe, was ich so aufregend finde und dann doch immer so viel rede. Und man braucht bei euch gar nicht weit gucken. Schon der Wikipedia-Eintrag, der gibt ganz, ganz viele Rätsel oder ganz, ganz viele Spuren auf, über die ich am liebsten jetzt gleich 2 Stunden mit dir reden würde. Also das Schnödeste, Banalste am Anfang, ihr kommt irgendwie aus Bergisch Gladbach, was wie so eine Art Vorstadt von Köln ist. Und mittlerweile seid ihr dann auch nach Köln gezogen. Das so weit, so gut. Und dann, wenn man sich euer Werk anguckt, muss man noch nicht mal viel sehr tief gehen, man findet schon in den Titeln, wie ihr eure Stücke, eure Alben benennt, Spuren, die zeigen, dass ihr total, also perfekt in diesem Podcast passt. Euer erstes Album von 2018 heißt Erziehung zur Müdigkeit. Was ja sofort klingt nach Erziehung zur Mündigkeit, wo man gleich bei Adorno gelandet ist, was ja für eine Punkband irgendwie total untypisch ist. Versteht das irgendjemand?
Genau, das ist mein schlechter Einfluss auch schon 2018 spürbar. Doch, klar, auf jeden Fall. Also ist ja durchaus so, dass viele Leute mit so, dass Punk auch mittlerweile viel nur so Feuilleton und so stattfindet. Mhm. Und was ich auch gut finde. Und genau, das verstehen natürlich viele Leute, auch wenn es jetzt bei dieser allerersten Platte gar nicht so viel damit auf sich hatte, sondern auf dem Cover ist so ein Foto von also aus dem Flur von einer Schule, wo Laurens und ich drauf waren. Mhm. Und genau, dann war das halt wie so ein, einfach so ein dummer Wortwitz, genauso wie unser Name ja auch so ein Wortwitz ist. So ist es zustande gekommen.
Naja. Ja, manchmal steckt vielleicht gar nicht so viel dahinter, sondern genau, das funktioniert einfach sprachlich gut. Erinnert mich gleich an die Band Eudorno, die ja dieses Jahr ein Best-of-Album rausgebracht hat, aus einem Album und 2 EPs, das müssen wir auch erstmal schaffen, dann zum Best-of gleich zu kommen. Genau, wo wahrscheinlich auch nicht so viel Adorno drinsteckt. Ich glaube aber, dass es bei euch anders ist. Ich glaube, ihr macht euch wirklich sehr viel eine Platte darüber, was ihr da singt und wie ihr es ausdrückt. Und da sieht man auch dann, wenn man weiterguckt, was es von euch noch so gibt, zum Beispiel einen Film über DIY-Punk, inklusive ein Begleitmaterial zu utopischem Begehren. Wie entsteht denn sowas?
Ja, das ist tatsächlich auch Das hätte so 5 Jahre alt ungefähr.
Mhm.
Das ist mir rückblickend jetzt auch mal ein Rätsel, wie das entstanden ist. Es hatte irgendwie, Lau und ich hatten Bock, das zu machen. Und dann haben wir einfach angefangen, irgendwie so ein paar Interviews zu machen. Und dachten, ja, wir machen dann vielleicht mal so einen Film dann draus. Und dann haben wir es einfach am Ende dann wirklich gemacht. Und dann ist es irgendwie sehr gut zusammengekommen mit dieser Platte und ist dann sehr konzeptlich geworden. Aber diesen Anfangspunkt, den kann ich wirklich gar nicht mehr zuordnen. Also, ich glaube, zu der Zeit haben wir uns eben viel mit so Utopie beschäftigt, mit der Frage, ja, von utopischen Begehren, beziehungsweise und hatten da, weil wir da gerade wirklich so deep down drin waren in so DIY-Punk-Kontexten und so die ersten Male so touren konnten, quasi im ganzen Dachraum, hat uns das halt sehr berührt so und dann haben wir das einfach gemacht,
ja. Also ihr wart schon als Band unterwegs und habt dann Erlebnisse innerhalb dieser Szene dokumentiert.
Genau, ja. Wir wollten halt mal, ich glaube, was uns schon immer so ein bisschen oder was, ja, finde ich, immer so ein Fadenbeigeschmack hat, ist, dass man ja so als Band oder als Musikerin steht man immer so auf der Bühne, kriegt so ganz viel, Zuspruch und so und in diesem ganzen Konzerte machen, so Jugendzentrumsding, aber auch eigentlich in so einem kommerziellen Bereich, arbeiten ja sehr, sehr viele Leute daran, dass solche Veranstaltungen stattfinden und eben auch sehr viel in so einem ehrenamtlichen Bereich.
Ja.
Und das war uns auch wichtig, das zu zeigen, was halt alles da so dranhängt. Deswegen haben wir auch nicht nur MuckerInnen interviewt, sondern auch Leute, die einfach Konzerte machen oder Fanzines oder so. Genau, das war uns wichtig. Und wir wollten einfach auch diesen Space, den wir so mochten, dem so ein bisschen mehr zeigen.
Ja. Was ist denn utopisches Begehren? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ach so, ja, das ist so ein bisschen an so Bini Adamczak angelehnt. Also zu der Zeit hab ich sehr intensiv beziehungsweise Revolution gelesen. Und genau, da geht es quasi um die Frage, dass man ja... Also so die großen utopischen, weiß nicht, vielleicht so realsozialistischen Entwürfe sind ja irgendwie im großen Umfang auch gescheitert oder so, in Stalinismus gekippt oder so. Und in dem Buch geht es viel um die Frage, dass es halt quasi so eine, ja, dann so in Verbindung mit so Queer Theory zu überlegen, wie kann eigentlich, wird der Fokus gelegt auf so Beziehungsweisen oder so zwischenmenschliche Sachen als ein Raum, der so Utopie aufmachen kann. Und und da geht es halt eben viel auch um so eine Auseinandersetzung mit diesem Gefühl, dass man in sich hat, dass man doch irgendwie was anderes will oder ein gutes Leben möchte, was aber quasi durch, ja, wie die Verhältnisse eben sind, auf quasi man da nicht so rankommt.
Ja.
Und genau. Darum geht es ein bisschen, jetzt ganz spannend, schlecht zusammengefasst.
Ja. Aber um diese Lücke zwischen dem, wie man sich es eigentlich vorstellt und begehrt und dem, was ist. Und
genau.
Habt ihr in dem Song Schnöselpunks auch super auf den Punkt gebracht, wo ich mich wiederum sehr abgeholt fühle als Sozialwissenschaftler, der irgendwie sich so einer Punk-Szene durchaus auch irgendwie zugehörig fühlt, aber natürlich immer wieder merkt, also irgendwie führe ich ein ganz schön bürgerliches Leben. Andererseits stelle ich mir was ganz anderes vor und dazwischen liegt eine Spannung. Und meine Träume sind schon längst begraben. Ich gab sie aus der Hand, verbrannt, verstümmelt und zerschlagen. Nichts verstanden. Super spannend.
Das ist bei uns ja genauso. Ja. Wir führen auch bürgerliche Leben in kleineren oder größeren Umfang.
Ja. Euer nächstes Album hieß dann: Alles, was ich noch habe, sind meine Kompetenzen. Was ja soziologisch gesehen ein Hammersatz ist. Und dann Geht's aber irgendwie bergab mit euch. Von den Kompetenzen, die noch da sind, landet ihr jetzt mit dem neuen Album in The Great Resignation. Und wenn man sich den Song anhört, habe ich den Eindruck, hat er aber auch was Schönes. Es ist ein sehr, sehr schöner Opener.
Ich träume.
Das ist ja so der Opener von unserem gleichnamigen Album, Great Resignation. Und deswegen war es natürlich klar, dass ich den mitbringe. Mhm. Du hast es jetzt schon eingeleitet mit diesem Abstieg von den utopischen Gedanken von vor 5 Jahren jetzt über die Corona-Pandemie und diesem alles, was ich noch habe, sind meine Kompetenzen-Album hin zu jetzt Great Resignation. Und das stimmt auch, also ich würde sagen, es ist schon ein pessimistisches Album. Es setzt sich viel mit Fragen von multipler Krise und Faschisierung auseinander und verschiedenen Art und Weisen darauf zu reagieren oder damit vermeintlich umzugehen. Und so auch in diesem Song, würde ich sagen. Und wichtig ist aber dafür noch zu wissen, dass Great Resignation eigentlich in Englisch eine ganz andere Bedeutung hat. Das ist nämlich so ein kurzes Phänomen, während der Corona-Pandemie war, wo ganz viele Leute ihre Bullshit-Jobs gekündigt haben. Also die quasi gemerkt haben, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich kündige. Das hat sich nicht so lange gehalten, kann man sich vorstellen, aufgrund von Inflation etc. Und auch generell halt wirtschaftlichem Druck. Halt so sein Leben zu bestreiten, haben dann relativ schnell, also Leute dann alle wieder irgendwie Jobs, wahrscheinlich auch Bullshit-Jobs gesucht und gefunden und es hat sich nicht so viel verändert, aber es gab quasi diesen kurzen Moment in dieser disruptiven Pandemie, die ja immer noch, also deren Auswirkungen wir global und auch individuell ja immer noch krass merken, auch wenn es vielleicht nicht mehr so präsent ist, halt eben gab es diesen kleinen Moment darin, wo das irgendwie auch zu so einer Arbeitsniederlegung geführt hat. Und eine Sache, genau, und auf Deutsch, wenn man es 1:1 übersetzt, heißt das natürlich dann große Resignation. Und das fanden wir dann durchaus schön, dass es so diese Doppelbedeutung hat.
Interessant,
ja. Und darin halt eben dann schon auch, was eben nicht Resigniertes halt drinsteckt.
Ja.
Genau, es gab auch mal kurz die Idee, tatsächlich gar nicht von mir, fand ich aber natürlich auch gut, das Album Zeit der Monster zu nennen, nach diesem Gramsci-Zitat, was jetzt gerade die ganze Zeit bemüht wird von allen. Das war dann aber uns doch zu so mehr, also hat zu viel so Märchengeschichten-Assoziationen aufgemacht.
Ja.
Genau, und deswegen ist es Great Resignation geworden. Und in dem Song, der bezieht sich dann auch wieder auf die Frage von vor allem Lohnarbeit. Darum gehen halt sehr viele Songs von uns. Das ist irgendwie so, dass so Alltagssituationen beschrieben werden, wie man gerade am Arbeiten ist und es irgendwie nicht fühlt oder nicht mag oder dann so abschweift oder an Tagträume hat oder an andere Sachen denkt oder überlegt, wie es ist zu streiken und so. Und der Song ist jetzt eigentlich aber ein Liebeslied. Also
ja.
Es geht darum, verknallt zu sein und man ist auf der Arbeit und will halt eigentlich zu der Person, die man halt verknallt ist, aber es geht halt nicht. Und fiebert dann dem Feierabend entgegen. Und es zeigt, glaube ich, mal wieder ganz gut, dass ich kann halt nicht einfach so ein Love-Song schreiben, sondern ich muss dann auf Teufel komm raus noch irgendwie Arbeit,
ja.
Great Resignation Sachen da irgendwie reinhauen. Genau.
Ja. Ja, großartig. Ich, also das wusste ich gar nicht, mit diesem, wo dieser Begriff Great Resignation herkam. Denk jetzt aber, das passt ja total auch zu dieser Kluft, über die wir gerade schon gesprochen haben, zwischen diesem, diesem alltäglichen Sein, diesem ja eingerastet Sein in Strukturen und der Möglichkeit, dass es auch anders sein könnte, also dieser Gegenfolie. Und dann ist natürlich das Verliebtsein einfach auch so ein, ja, funktioniert für mich auch gut als Metapher einfach für das andere. Also wenn du auf einmal, also wenn du verknallt bist, siehst du die Welt ja auf einmal auf eine ganz andere Weise. Dann eröffnet es ja die Möglichkeit, Dinge ganz anders zu sehen.
Voll, ja. Also, ja. Oder ist dann auch gezwungen, also ist dann automatisch so, ne? Ja.
Ja,
ja, ich würde sagen, also in diesem Album als ganzes Ding, wo ja tatsächlich eben die Klammer ja relativ pessimistisch ist, würde ich das auch so sehen, dass es da eben, es gibt ja auch Songs, die sind so ein bisschen klarer irgendwie, ja, politischer oder schlagen eher so eine politische Lösung vor. Es gibt Songs, die so total resigniert sind. Es gibt Songs, die eher auf so einen Individualismus rausgehen oder eher einfach so reflektieren. Und ich würde sagen, ja, bei dem ersten Song ist Great Resignation, also ich würde auch, ne, das, was du sagst, würde ich auch so teilen, dass da dieses ja auch, ja, utopisch ist jetzt vielleicht hochgegriffen, aber so ein, genau so ein, so das Potenzial von anders seinen Alltag gestalten zumindest drin liegt.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist aber natürlich, sich da in so eine Verliebtheit zu fliehen, ist natürlich jetzt keine politische Antwort so auf die, ja, gesellschaftlichen Bedrohungsszenarien. So,
ja.
Genau, ja.
Stimmt. Könnte man, ja, Gegenfolie, Flucht ins Private, ins, genau. Ja, das, genau, aber das macht es ja so großartig, dass es sich in verschiedene, also es ist so ein Angebot. Und jetzt je nach Stimmung, je nach Situation, ja, kann man es anders lesen und vielleicht kriegt so ein Song dann auch so ein Eigenleben, je nachdem, in welcher Lebenssituation man den hört, in welcher Situation, wirkt der vielleicht auch nochmal anders.
Ja, auf jeden Fall ein guter Song für einen Feierabend. Immer in der Bahn, wenn man auf dem Rückweg.
Auf jeden Fall. Ich muss noch einen Song ansprechen, den du nicht mitgebracht hast, den ich aber so großartig finde, den ich tausendmal gehört habe. Das ist eure, glaube ich, zweite Single, die ihr da ausgekoppelt habt. Es kann nicht immer so weitergehen.
Ja.
Ziemlich außergewöhnlich auch, weil gesungen von deiner Bandkollegin
von Benta, unserer Schlagzeugerin. Ja.
Es kann nicht immer so weitergehen. Es ist irgendwie eine Frauenstimme, die man hört in dem Song, die darüber redet, dass sich da irgendwie so eine Beziehung oder irgendwie eine Affäre oder so einzuschleifen beginnt. Also irgendwie sitzt da jemand jetzt öfter auf der Couch, aber eigentlich kann nicht immer so weitergehen. Und so ein aus Gewohnheit könnte sich das jetzt in so eine längere romantische Beziehung und in Lebensmodell irgendwie entwickeln. Und dann kommt immer dieser Refrain, aber es kann nicht immer so weitergehen, mein Schatz. Ich finde, den Song muss man einfach erwähnen, weil der ist herausstechend großartig.
Ja, ist auch der,
und,
also ist der beste, finde ich, auf dem Album. Ja. Ja, ist ja genau. Und ist auch super cool, weil es ist sonst so, dass halt Frieda und ich immer, wir singen ja beide verschiedene Songs. Und wir bringen den immer so rein. Und Benta ist jetzt seit 2020 bei uns am Schlagzeug. Und seitdem haben wir, also hat quasi jetzt schon vor lang und diese, also sehr viel Sachen also quasi, dass wir nochmal so deutlich mehr gemacht haben und so, das ist jetzt alles, da war sie jetzt quasi auch die ganze Zeit immer dabei, ist mega gut, hat uns nochmal voll, nochmal super viel Energie gegeben sowieso und jetzt ist aber das erste Mal, dass sie einen Song reingehauen hat, wo sie auch singt, also sie ist genauso wie wir alle sehr erfahren mit so, hat so viele Bands vorher gehabt, also so OG Punk und ja, war trotzdem, war deswegen mega cool, dass jetzt auch noch mal mehr Varianz irgendwie auf dieser Platte drauf ist. Und genau, ist vor allem auch ein Coming-of-Age-Song und finde ich, hat auf jeden Fall die beste Hook und ja, ist auch musikalisch irgendwie so ein bisschen Hamburger Schule-mäßig. Also genau, finde ich auch total, total den Hit, aber habe ich natürlich nicht mitgebracht, weil ich den ja, also der nicht von mir. Genau.
Und der zweite Song, den du mitgebracht hast, ist, glaube ich, auf den ersten Blick eine ziemliche Provokation für bürgerliche Moralvorstellungen, würde ich sagen. Und wir hören einfach mal rein. Pokenproblem mit Self-Checkout. Self-Checkout!
Genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht so eine Provokation, sondern eher Alltag. Es gibt ja momentan eine ganze Fülle von so Lieder zu Self-Checkout-Kassen, also Prominent Blond haben wir jetzt einen veröffentlicht. Aber auch der neue Eudorno-Song, ich weiß gar nicht, ob der auf diesem Best-of drauf ist, von dem du sprachst, aber auf jeden Fall haben die den live gespielt letztens. Geht es auch darum, weil jetzt, glaube ich, gerade noch so ein Zeitraum ist, SB-Kassen sind jetzt mittlerweile richtig verbreitet. In Deutschland hat ja auch lange gedauert, so im internationalen Vergleich. Und jetzt gerade sind sie noch nicht so abgesichert mit AI und so, dass es halt, glaube ich, wirklich viel geklaut wird. Und finde, dass es durchaus da Normalisierungstendenzen gibt, bei Self-Checkout-Kassen zu klauen. Genau, deswegen finde ich das gar nicht so eine Provokation, sondern es ist ja auch eingepreist. Also an den eingesparten MitarbeiterInnenpreisen, also an den eingesparten Gehältern und so, das werden die Retailer, haben das schon gut gegengerechnet. Deswegen,
Und warum macht man einen Song darüber? Also, das ist eine soziale Praxis, ja, die lohnt es sich zu beschreiben, aber was ist die Idee dahinter?
Ich glaube, also generell ist das natürlich ein sehr einfaches Punk-Thema. Was eine lange Tradition hat, und das ist ja bei Punk so jetzt mit 50 Jahren und so, im Grunde sind die ganzen Punk-Bands, die es jetzt so gibt, beziehen die sich ja ununterbrochen ironisch auf so alte, andere Punk-Sachen, weil es halt nicht so viele Themen gibt, nicht so viele neue Themen, und ich würde sagen, einmal das so, also es hat so eine sehr klare Punk-Attitude, und ja, es ist ja schon, also es beschreibt ja quasi, hat ja diese Technikkomponente, was hat sich eigentlich so lebensweltlich geändert? Ist es ja schon, auch es geht ja, wird auch Armut halt eben ja verhandelt in dem Song. Mhm. Und ansonsten gibt es noch schöne Anspielungen auf Extra Breit, auf so Powerpuff Girls Samples, die wir aber nachgemacht haben, weil wir Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben. Natürlich, so viel klauen wir dann doch nicht.
Ja, und wer sind die Powerpuff Girls? Also
diese Comic-Serie, Cartoon Network.
Ja, und das ist dieses, was man da hört, diese gepitchte Stimme.
Genau.
Da gibt's, ja. Was sagen die?
I didn't know they were stolen. Ich glaube, und dann fangen die an, sich mit Lasern zu beschießen.
Ja.
Also es gibt so eine Folge von denen, wo es nämlich auch, ist ja so eine Kinderserie, wo es auch so um Diebstahl geht und dann klaut eine von denen so Sachen in einem Kaufhaus, glaube ich, so Golfschläger, um die ihrem Vater zu schenken, der so ein Wissenschaftler ist, weil die sind ja alle im Labor gezüchtete Superheldenkinder. Und weil die aber ja gleichzeitig auch ja so ein ganz großes Gerechtigkeitssinn haben, beziehungsweise immer gegen Bösewichte kämpfen, ist das dann ein ganz großer Konflikt. Und dann ist, dann kämpfen die untereinander unter den Schwestern und dann ist der Vater ganz traurig, weil er ihnen zu materielles Leben vorgelebt hat. Genau, also das ist dieses Sample in der Mitte. genau. Ich fand vor allem gut, dass da so diese Laserschussgeräusche dann drin vorkommen, weil das dann sich so anfühlt, als würde die Self-Checkout-Kasse einen verfolgen.
Noch eine Anzeige kann ich mir nicht erlauben!
Ja, spannend. An Blond habe ich auch sofort gedacht. Das fängt ja irgendwie so lustig an, dass Dieter Schwarz gelbe Briefe bekommt, weil ich an der Kasse jetzt klaue. Der Blond-Song. Ja. Und genau, das ist natürlich eben auch diese Kapitalismusfolie da drin. Also das ist dem System wahrscheinlich, wie du sagst, das ist eingepreist und interessiert das große Ganze sehr wenig, was man da als Einzelne an der Kasse veranstaltet, oder nicht?
Genau, und ich glaube, es ist halt einfach auch Jugendkultur. Also es ist halt wirklich halt wie so in Malls abhängen und dann, also ich wohne ja hier in Köln-Kalk, hier sind die Kalkarkaden und das ist halt, dann ist man halt in der Mall. Es gibt nicht so viel andere dritte Orte und dann ist es natürlich klar, dass man dann auch, also kommt man, glaube ich, sehr schnell auf die Idee zu gucken, was man alles aus dem Rewe so rausholen kann. Genau, deswegen meine ich, es ist eigentlich eher so, hat eher so eine Alltäglichkeit für mich, hat jetzt auch nicht so viel Kritik, steckt in diesem Song auch nicht drin, sondern es ist halt eher das, was wir oft machen in unseren Texten, ist einfach, glaube ich, so Alltagsbeobachtungen oder so Absurditäten oder so beschreiben und dann vielleicht noch in irgendeine Richtung mit so einem, ja, mit irgendeinem strukturellen Phänomen oder so verbinden. Ja. Am Ende kommt ja noch so dieser Shout-Inflationsausgleich, was quasi so der dann nochmal so ein bisschen so einen Bezugspunkt macht. Genau.
Ja, das finde ich das Schöne an Kunst, dass man da in der Andeutung verbleiben kann und dass es auch durchaus gewollt ist oder dass es das vielleicht sogar besser macht, wenn es einen gewissen Interpretationsspielraum gibt. Und dem Hörer, der Hörerin irgendwie die Möglichkeit gibt, da eine eigene Interpretationsfolie irgendwie ein Stück weit auch draufzulegen. Das ist in der Wissenschaft anders, weil man da ja immer also klare Aussagen treffen muss, die man ganz klar am Material begründet und die dann irgendwie noch den Anschein haben, objektiv zu sein und empirisch gesättigt und so. Was ja auch immer nur, also man macht sich da ja ein Stück weit was vor, also warum ich mich für welches Forschungsthema interessiere und so, ist ja auch alles fahrtabhängig. Und du machst ja auch beides.
Genau, Reveal. Also
du bist einerseits als Künstler unterwegs und tourst mit deiner Band, bist aber auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Köln in der Politikwissenschaft, richtig?
Genau, das soll es tatsächlich geben. Also, ne, also ich würde sagen, das bin ich sogar vor allem, ist ja diese Bandsachen, ist ja einfach nur ein Hobby. Und richtig, ja.
Und würdest du, ja, wie ist das für dich, dieses wissenschaftliche Schreiben und dieses künstlerisch kreativ sein? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Ist das was ganz anderes? Ist das vergleichbar? Oder kannst du in dem einen Dinge tun, die bei dem anderen offen bleiben? Ergänzt sich etwas? Sag mal.
Ja, das habe ich jetzt natürlich im Vorhinein auch viel drüber nachgedacht. Und so, es steht natürlich irgendwie, also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, die Praxen selber haben auch erstmal wirklich sehr wenig miteinander zu tun. Das ist halt genau, wie du sagst, irgendwie, ich schreibe halt an meiner Diss, die ist empirisch und arbeite gerade noch in so einem Forschungsprojekt zu Verschwörungsideologien. Und auch das ist hat einfach eine qualitative, große, groß angelegte Studie. Und ja, das steht halt erstmal so für sich. Und ich würde wahrscheinlich eher sagen, dass, also ich, man merkt es, glaube ich, meinen wissenschaftlichen Sachen merkt man jetzt nicht an, dass ich auch manchmal Punk-Songs schreibe, aber man merkt es ja diesen Punk-Songs, wie du auch zum Einstieg gesagt hast, schon eher an. Also es ist halt eher so, ich glaube, dieses ganze Beschäftigen mit so politischer Theorie und ja, Sozialwissenschaften und hat ja dadurch, ne, also dass ich auch irgendwie so einen Master darin habe und jetzt noch weiter in dem Feld arbeite, beherrscht meine Gedanken wahrscheinlich schon oder auch meine Weltsicht so schon stärker als andersrum. Und deswegen würde ich sagen, ja, ist das eher dann stärker ausgeprägt, dass ich halt eben so irgendwelche Theorieverweise in so Texten droppe. Und das ist jetzt auch bei dem Album, ich meine, dann ist aber auch immer wieder so ironisch, weil das fällt mir schon auf. Also es gibt jetzt diesen Song Starke Schmerzen auf dem neuen Album, wo einfach auch so zwei Theoretiker gedroppt werden, nämlich Nikos Polanzas und Walter Benjamin, aber ich sag mal, nicht wegen ihrer Theorie, sondern wegen etwas anderem, was sie gemeinsam haben, als dummer Witz so. Und genau, das ist eine schlimme Ausprägung davon. Und genau, es gibt auch auf dieser neuen Platte jetzt noch diesen Praxis ohne Theorie-Song von Frieda, der auch so ein bisschen, also der auch so natürlich sehr viele ironische Ebenen drin hat, aber ich würde zumindest, das ist zumindest meine aktuelle Interpretation, auch sagen, dass es natürlich auch gegen diese Tendenz von mir innerhalb von diesem Bandkontext natürlich ein bisschen gerichtet ist, immer so diese Theorie-Vokabeln da so reinzubringen, ob gewollt oder nicht gewollt. Genau, und deswegen würde ich sagen, ist es eher so rum, dass, dass man wahrscheinlich eher der Musik anmerkt, dass ich ein bisschen zu viel manchmal lese oder so.
Was sagt die Band dazu? Sind die davon genervt oder finden die das gut? Oder?
Genau, ich meine, dieser Praxis ohne Theorie-Song ist, glaube ich, wie gesagt, so eine direkte Antwort inhaltlich auch da drauf manchmal. Und sonst, sind die, glaube ich, nicht davon genervt. Also, es können ja quasi alle ihre Sachen einbringen und so. Und wenn es jetzt zu doll werden würde, dann würden die sicherlich auch was sagen. Und es ist, glaube ich, einfach halt so akzeptiert, dass ich halt immer manchmal so Texte schreibe, die so ein bisschen akademischer wirken. Das wird uns natürlich auch oft angekreidet, zu Recht, aber auch oft gut gefunden, ne? Also gerade in so einem Feuilleton-Bereich ist das natürlich eine Sache, die uns ein bisschen auch dann abhebt. Also wir sind auch happy, dass wir nicht mehr so Jugendzentrums-Deutsch-Punk machen oder so, ne? Ja.
Ja, und Punk lädt ja auch wirklich dazu ein. Also ich bin auch, wenn ich meine eigene Biografie angucke, bin ich erst Punk gewesen oder habe mich so identifiziert als Jugendlicher und bin dann Soziologe geworden. Und das war für mich eine total logische Entscheidung. Ich wusste, als ich es angefangen habe zu studieren, nicht wirklich, was ich da studiere, aber irgendwie so Gesellschaftswissenschaften, da musste ich über eine sehr niedrig hängende Latte springen, weil ich mich sowieso die ganze Zeit subkulturell ja schon mit Gesellschaft beschäftigt habe. Also Punk als Subkultur, die dezidiert gegen Gesellschaft ist oder gegen das Establishment, dafür muss man ja erstmal einen Begriff von Gesellschaft haben.
Das ist ja voll spannend, weil ich glaube so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vermute, dass ich noch ein bisschen jünger bin als du. Das ist so, also ich habe jetzt nicht so eine wirkliche Punk-Jugend oder so gehabt, ne? Also das war, glaube ich, in unserem Aufwachsen und ich kenne ja tatsächlich die anderen aus dieser Band schon, auch so seitdem wir 15 sind, beziehungsweise auch schon teilweise aus dem Kindergarten. Da war das eher so, wir hingen dann auch immer im Jugendzentrum rum, aber es war jetzt nicht, dass wir so fest Punks waren oder so, sondern das war alles eher schon so aufgelöst und es gab in so einer, das ist halt einfach, ist sogar eine Großstadt, Bergstadtbach, also eine sehr kleine Großstadt, also so Suburb, da war dann einfach eher so eine Mischszene von so, ja, ein bisschen alternativen Jugendlichen oder so. Genau, aber trotzdem hat das gerade so, würde ich sagen, wurde mein Interesse für Sozialwissenschaften schon auch geweckt, vor allem wahrscheinlich von so US Skatepunk oder so, der ja. so in dieser Post-Bush-Era und so war das ja groß, also ja. Green Day, American Idiot oder so, ne, da war ich dann, ja. als es rauskam, war ich 10, ja. Und, ja, genau, und ich meine, gerade in Deutschland ist Punk halt schon so Middle-Class-White-Boy-Shit einfach, ne, und das ist, würde ich sagen, auch nicht nur so und, aber ja. schon viel so, und ich glaube, genau, dieser, also, macht total Sinn, ne, dass halt eben dieses Aufbegehren und dann, trifft man sich so im Jugendzentrum und alle haben zufällig aber doch auch Musikinstrumente gelernt in ihrer Jugend und zur Konfirmation, die dann auch als elektrische Variante bekommen. Genau, also ne, da fallen wir schon sehr in dieses Schema natürlich rein. Was aber ja, das meine ich ja. gerade mit diesem so, was ist eigentlich Punk heute? Das ist ja allen bewusst mittlerweile, oder was heißt allen, aber ich würde sagen vielen Bands auch bewusst und so, und dann geht es eben genau wieder darum, diesen Umgang damit zu finden, und das ist genauso ist es eben auch in diesem Self-Checkout-Song angelegt, weil ich würde sagen, in meiner Jugend und so habe ich jetzt weniger Leute gekannt, die so aus Armutsgründen geklaut haben, sondern mehr Leute, die es so aus Joke gemacht haben, also oder so aus Thrill und aus Langeweile. So, und das transportiert sich darin natürlich auch wenn dann noch so dieser Verweis auf Inflation und so kommt. Und ja, aber gerade in diesen, ja, weiß ich nicht, so auf dem bürgerlichen Gymnasium und so, da war das mit dem Clown ja dann einfach eher so Spaß halt. Ja, und darin, also das kann man auch wieder so ganz gut auf den Song sogar beziehen.
Ja.
Ja. Das ist, glaube ich, auch unser Glück. Das meine ich ja eben auch schon mit so, dass ich jetzt nicht sagen ja. würde, dass ich so eine Punker-Jugend hatte. Wir hatten das Glück, dass wir eher so aufgewachsen sind mit so, also neben diesen US-Sachen, mit so Bands, die das halt schon sehr stark mit reflektiert haben und auch so ironisiert haben. Also so zum Beispiel Pisse oder Mülheim Asozial oder auch Kotzreiz wären da, glaube ich, so Beispiele, ja. die dafür auch so prägend waren, dass man sich irgendwie so eine gebrochene Referenz immer noch auf Punk hat, weil das halt einfach so auch Musik ist, die man vielleicht mag und so, aber nicht eben diesen Fehler macht, sich da so rein zu stilisieren. Ja.
Wo genau. wir gerade schon bei Pisse sind, wollen wir den vorziehen? Du hast einen Pisse-Song mitgebracht. Scheiß DDR. Scheiß DDR!
Ich habe sehr lange überlegt, was ich so mitbringe. Und dann dachte ich irgendwie, ja, ich will schon gerne einen Pisse-Song mitbringen, weil das, würde ich sagen, ist ja schon so die, ja, es ist immer schwer zu sagen, so beste Punkband, aber es ist schon, finde ich, ganz, also eigentlich, man kann vielleicht sagen, so die Punkband der letzten 10 Jahre gewesen, die so am bedeutendsten war. Ja, genau, würde ich schon sagen, weil die ja sehr, also die wurden einfach sehr viel rezipiert, die haben sehr einen sehr eigenen Sound geprägt, die machen quasi kein Social Media, sind trotzdem als erste deutschsprachige Band so, hatten die so einen krassen TikTok-Erfolg, ohne es ohne selber einen TikTok-Account zu haben, sind auch so die, würde sagen, am meisten vom Feuilleton rezipierte Punkband vielleicht und stehen da quasi, sind da so sehr, sehr stilbildend gewesen und sind gleichzeitig aber also politisch und klar positioniert und haben aber eben genau nicht diese bornierte Selbstbezogenheit von so 90er-Jahre-Deutschpunk oder so, sondern einfach so eine starke Distanz und auch, ja, stehen halt irgendwie für sowas wie Postironie oder so. Und deswegen, und haben eben auch noch so eine Ostpunk-Perspektive quasi.
Und ja, die kommen aus Hoyerswerda, ne?
Genau, ja. Also ich glaube, so unterschiedlich, aber das ist so, zumindest Teile kommen, ich weiß gar nicht, ach, das weiß ich jetzt wieder gar nicht so genau, aber genau. Und quasi auf jeden Fall alle Kids der Baseballschlägerjahre so auch. Und genau, deswegen wollte ich was von dir mitbringen. Und dann habe ich quasi überlegt und habe, also ich habe ja noch diesen Nervensong mitgebracht, den für den trifft es nichts, aber die anderen beiden, also diesen scheiß DDR-Song und auch den dritten Song, den ich mitgebracht habe, das sind beide Songs, die ich auch in so Seminar-Playlisten reingehauen habe, weil was ich manchmal gerne mache, ist, dass ich mal auch so für ein Seminar, das ich gebe, eine Playlist erstelle. Und das war in dem Fall, habe ich ein Seminar gemacht, das hieß Mapping the Global Far Right. Und dann haben wir ja eben über die Baseballschlägerjahre gesprochen. Und es war voll auffällig, dass von den Studierenden sehr wenige was mit Rostock-Lichtenhagen anfangen konnten, was ich überraschend fand.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann man das jetzt eigentlich auch so ein Lebensgefühl für vielleicht diese Zeit und so vermitteln, die jetzt für mich ja auch, also ich war da auch noch gar nicht geboren, aber bin gefühlt irgendwie noch, glaube ich, nah genug dran, um das irgendwie so auf dem Schirm zu haben, und Leute, die jetzt nochmal 10 Jahre jünger sind als ich, halt war anscheinend wirklich gar nicht mehr so richtig, und habe eben dann eine Playlist mit so Songs gemacht, die so die Baseballschlägerjahre thematisieren, also zum Beispiel auch mit so, was war da noch so drin, Zugezogen Maskulin, ein Ebbo-Song war da drin, Goldene Zitrone war drin, genau, dann halt so also Tote Hosen und so, das gehört natürlich auch dazu, Advanced Chemistry, Audio 88, also irgendwie so solche Sachen und halt eben auch dieser Song. Und ich habe mich jetzt, es gibt ja auch sehr viele andere gute Pisse-Songs, ich habe mich für den entschieden, weil eben der auch wegen dieser Seminaranwendung, und weil der, würde ich nur sagen, weil die Frage war ja, dass ich Songs mitbringen soll, die irgendwas mit Gesellschaft oder so Soziologie zu tun haben. Der Song hat die Qualität, dass er historische Entwicklungen und Kontinuitäten sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr gut darstellt. Also halt jetzt auch nicht alle, aber bestimmte. Und der ist ja von 2013 oder so, also ist quasi noch von vor dem Sommer der Migration und so, und zeigt eigentlich jetzt da schon auf, also so diese beginnende Veränderung der europäischen Grenzpolitik und das Wiedererstarken der extremen Rechten. Ich weiß gar nicht, AfD-Gründung wollte ich eigentlich nochmal nachgucken. War das 2013 oder war das 2011? Also auf jeden Fall war das dann noch nicht so richtig absehbar. Da war es auf jeden Fall noch so eine sogenannte Professorenpartei, genau, Euroskeptizismus und so. Und dieser Song nimmt das quasi alles vorweg oder hat so ein Gefühl dafür, eben wahrscheinlich aufgrund der so, ja, der Beobachtungen, die halt machen konnten in Hoyerswerda, Dresden und so, schon zu der Zeit, das war ja auch noch vor Pegida und so, ne, und haben das da quasi, da steckt das schon alles drin, und genau diese Entwicklung von Wiedervereinigung, dann Baseballschlägerjahre hin zu Verschärfung der Migrationspolitik und so, und genau deswegen, und weil die halt eben nicht, wie auch viel andere AkteurInnen zu der Zeit, ich würde sagen, weiß nicht, wie lange das so war, aber gerade beim Erstarken der extremen Rechten und so, ja, eben ist immer noch so einen krassen Blick von Westen nach Osten gibt. Und der zum Beispiel da drin, also eben nicht so schwachsinnig reproduziert wird, quasi, weil klar wird, okay, es geht einfach um eine, halt auch um die Kontinuitäten gesellschaftlich. Genau, deswegen fand ich das ein gutes Beispiel, um quasi so die Qualität von Punk auch zu zeigen, in so einem ja sehr stumpfen, sehr fragmentiert zusammengefassten Text, aber trotzdem viel aufzuzeigen und auch vor allem so ein Gefühl zu vermitteln. Genau.
Ja. Also genau, ja, scheiß DDR, scheiß BRD, scheiß Europa, ne? Dieser Dreiklang wird da irgendwie aufgemacht. Dieser Text, ja, ich habe den hier gerade nochmal vor mir. Ach, was für ein schönes Land, alle waren im Widerstand. Videorekorder und Bananen stand geschrieben auf den Fahnen. 89 war es vorbei. Ach, was wart ihr alle frei? Alle auf zum Flüchtlingsheim, jeder haut einen Molly rein. Das ist ja im Prinzip völlig gaga, wenn man nicht wüsste, dass es tatsächlich sich so ereignet hat, ne? Also dass diese aus diesem Wahnsinn, aus diesem Überschwang, diesem Übermut der Wendejahre, und man wollte eben eigentlich nicht den neuen Sozialismus oder diese Idee, die hat ja nicht gewonnen, zu sagen, wir wollen eine reformierte DDR, wir wollen eine andere Art von Sozialismus, wir wollen keine Parteibonzen mehr, sondern wir wollten, es war sehr schnell klar, man will halt irgendwie westliche Standards, man möchte irgendwie die D-Mark und am besten dann alles, was dazugehört an Konsum. Dann kam sehr, sehr schnell diese große Enttäuschung und dieses Fallengelassensein in ja eine Struktur entleerte, sehr schwach aufgestellte kapitalistische Gesellschaft, so in der man auf einmal nicht, also ja, arm war, benachteiligt, Statusverlust erlitten hat. Und alles, was darauf dann folgte, ist Hass und Gewalt und nach unten treten diese
Baseball-Schlägerjahre.
Und Pisse überträgt das natürlich musikalisch auch ziemlich grandios. Also einfach durch diesen harten, metallernen Sound, der das irgendwie ein Stück weit transportiert. Und dann eben diese, dass das eben genau ins nächste Jahrzehnt oder ins nächste Jahrtausend irgendwie trägt, mit was sich dann, ja, wie du sagst, mit dem Sommer der Migration oder so wiederholt, obwohl es auch wieder so eine rückwärtsgewandte Entwicklung danach gibt und so ein Erstarken von rechten Bewegungen im Anblick von Unsicherheit,
ja,
die ja sich zeigt.
Ja, und das ist ja auch, also und im Song ist ja gleichzeitig eben, und das ist quasi, dann können wir den anderen Song auch noch gleich, glaube ich, vorziehen, weil dann brauche ich wieder die Brücke, ohne es zu wollen. Ne, also ich kann für diese Entwicklung ja gar nicht sprechen, und das ist auch immer ein Grund, warum ich gerne so Songbeispiele reinnehme, um so andere Zugänge zu schaffen. Vielleicht ist das der Punkt. Also vielleicht zeigt sich dann mein musikalisches Schaffen halt eher in der Lehre, so, wo ich das quasi anwenden kann. Also Pisse können ja eben diese Geschichte erzählen, weil so, es ist ja quasi, die haben ja so eine Post-Ost-Perspektive und sind ja quasi auch das Beispiel dafür, dass es aber auch eben auch anders geht, ne? Und genau, und das können die, finde ich, in dem Song kommt das halt deutlicher rüber, als wenn ich das so erzähle. Und so ähnlich ist es bei dem zweiten Song, den ich mitgebracht habe.
Ja.
Den habe ich auch mal in so eine, ich habe so ganz am, das ist jetzt schon wirklich sehr lange her, ich hatte mal so einen Lehrauftrag zu so einem Seminar zu Intersektionalität, also Race, Class, Gender in Schule und Gesellschaft, hieß es dann. Und da habe ich eben auch eine Playlist gemacht mit vielen so, ja, um so Erfahrungen, andere Analysen, andere Standpunkte und so einzufangen, die ich jetzt selber nicht so gut abdecken kann. Und genau deswegen habe ich den Song ausgewählt. Vielleicht hören wir erst mal rein.
Genau, das ist Back X Wash mit Terror Packet. To pay for my hormones, selling white kids me, claim it's from a grid, but the shit really homegrown. Dad, can you help me afford transition this song through a cell phone? The look in his face, so displaced, he don't know me no more.
soaking up the ozone. So much bootleg move through my body, my veins out coupon. Mom says 50 won't make me a woman, I beat my cheekbones. Concealer jawline harder than the block stood on by a P-stone. Now these shorties really wanna fuck me, trust me, I don't even feel lucky. That's the best I'll get is shit when they say they love me.
Es scheint irgendwie um Transition zu gehen, um die ganze Erfahrung, die jemand in dem Prozess macht. Und erzähl mal, die Brücke war das Seminar.
Genau, erstmal habe ich ihn mitgenommen, weil ich nicht nur Punk-Songs mitbringen wollte, weil ich auch wirklich nicht nur Punk höre, so im Gegenteil. Und ich ja sehr gern vor allem so Cybergrind und so Noise auch höre. Und dass ja auch so ein, also gerade Cybergrind als so Subgenre eins ist, wo es viel um Queerness und so geht. Also mit Artists wie Dally Girls, Pharmacon, Dream Crusher und Death Tripper sehr zu empfehlen. Und wollte eben aus dem Bereich mal so ein Beispiel mit reinpacken und finde an dem Song besonders gut, dass es halt, also die Geschichte, womit der Song einsteigt, ist, geht darum, dass, dass die Person, die singt oder das lyrische Ich oder wer auch immer, in der Trap ist und Drogen verkauft, um sich Geld, also um Geld einzunehmen, um sich Hormone für die Transition leisten zu können, weil sie von ihren Eltern so verstoßen wurde, nachdem sie sich geoutet hat. Und genau das finde ich richtig strong, weil das quasi diese, also diese klassischen Hip-Hop-Elemente irgendwie einfach so Gang-Culture oder so in der Trap rumsitzen, womit auch einfach gern oder so ja viel Geld verdienen können, womit ja gern geflext wird, einfach umdreht und es quasi mit diesen queeren Perspektiven verbindet, genau. Und der andere Punkt, warum halt auch, das kann man, glaube ich, nur aus dem Text jetzt gar nicht so direkt rauslesen, aber warum es dann hier jetzt auch um, also sich entschieden worden sein könnte, einfach Drugs zu verkaufen, ist ja auch aus einem Zwangsverhältnis, weil man als transitionierende schwarze Person halt eben weniger Jobchancen hat, zum Beispiel. So, das ist, glaube ich, sehr klar. Und das ist ja wahrscheinlich ähnlich. Also es sucht sich, glaube ich, niemand aus, einfach Drogen zu verkaufen. Und es wird aber eben gerade oft ja so heroisiert oder so in so Rap-Culture. Und genau, und ich finde an diesem Song besonders gut, dass er das halt eben nicht macht, sondern dass es so ja einfach um so diese Härte darin geht, aber mit einer anderen Dimension als jetzt einfach so eine Crime-Story. Und deswegen habe ich den mitgebracht als Beispiel für so ja andere Genre, die mir gefallen, weil der so eine gute Schnittstelle aufmacht, also auch musikalisch, weil es irgendwie so zwischen Hip-Hop und aber auch so Noise ist. Und ja, ich genau noch so ein bisschen breiter Sachen streuen wollte.
Spannend, spannender Song. Irgendwie auch ja, so ein Beispiel für Intersektionalität, also dass es so sich überlagernde Dimensionen der Benachteiligung gibt.
Genau.
Genau. Und dann hast du noch einen letzten Song mitgebracht, der wieder eher in die Punk-Richtung geht, aber auch ein sehr intellektueller Punk-Song ist, würde ich sagen. Oder von einer sehr intellektuellen Punk-Band auch stammt, nämlich von Die Nerven. Das Glas zerbricht und ich gleich mit.
Das Meer wirkt sich rot, Hauptsache uns geht es gut. Ich kann es nicht mehr hören, Bombenhagel tot. Ich stehe am Deck, nehm noch ein Sekt. Ertränke meine Angst, ich trink sie einfach weg. Wir nehmen die letzten Stunden, fette Jahre gerne mit. Warum hab ich Angst, aber du nicht? Warum hab ich Angst, aber du nicht?
den habe ich ausgewählt, weil ich auch noch einen schlauen Punk-Song für die geneigte Hörerinnschaft mitbringen wollte. Also, ne, wie du richtig gesagt hast, die Nerven sind ja, würde ich sagen, auch sehr anerkannt in ihrem Schaffen und hatten ja auch so einen sehr großen Hype. Und ich würde sagen, die stehen dafür einfach, also während halt so dieser Pisse-Text halt eher vermeintlich dumm ist, was eine wichtige Dimension ist von Punk, ist der von Nerven halt wirklich, also so obvious schlau so. Mhm. Und das fand ich gut. Und das ist einfach der Song, der mich in den letzten 2 Jahren am meisten berührt hat. Also, oder einer der Songs, aber genau. Und ich glaube, das hattet ihr geschrieben, oder? Songs so, die das war auf jeden Fall so meine direkte Assoziation.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, und ich finde, dass das ist einmal lustig, ich heiße Gläser mit Nachnamen. Mhm. Deswegen ist die Hook natürlich auch witzig. Mhm. Und steht auch auf meiner Cap.
Das Glas zerbricht und ich gleich mit.
Ja. Ja. aber genau, in meinem, also für mich, also ich mag den Song so gerne, weil der, finde ich, so diese dieses Gefühl momentan dieser Zeit so gut einfängt, also wie auch immer man das jetzt nennen will, Faschisierung, autoritäre Zuspitzung, einfach diese Veränderung von multiple Krise oder einfach so diese gesellschaftlichen Veränderungen, die mit denen wir gerade leben. Also quasi so eine verhinderte oder gestoppte Bearbeitung der Klimakrise eigentlich und damit so ein Erstarken halt quasi von rechten Parteien auch diese Bedrohungsszenarien und auch die auch dieser Einschnitt durch die Corona-Pandemie, der einfach zu massiven Verunsicherungen geführt hat. Deswegen auch massiven Anstieg von Verschwörungsideologie, so die dieser Shift zur Außenpolitik und die Sorge vor Kriegen und so, die viele Leute beschäftigt. Genau, das ist ja die, also das wissen ja die meisten, dass es gerade so die Lage ist. Und ich finde, der Song fängt das halt total gut ein, ohne so apokalyptisch zu sein, was ja, finde ich, oft so ein bisschen so eine Falle ist oder oft so zu pessimistisch oder zu plakativ, sondern
ja,
einfach diese Zeilen, wir nehmen die letzten fetten Jahre gerne mit, warum habe ich Angst, aber du nicht,
ja.
Warum habe ich Angst, aber du nicht, dieses Verhältnis von, beschreibt eben genau auch das, fällt mir jetzt gerade nochmal auf, was jetzt für unsere Platte wichtig war, also diese Frage mit, wie geht man eigentlich damit um und wie reflektiert man sein eigenes Umgehen, sein eigenes Unbehagen damit, also weil man ja durchaus weiter im Alltag drin ist und jetzt nicht alles stehen und liegen lässt irgendwie, um sich vielleicht, also das machen zumindest die wenigsten,
ja.
Um sich, weiß ich nicht, klimapolitisch zu engagieren oder so, und ja, einfach so, also der Song beschreibt auch diese bisschen zynische, bisschen pragmatische Haltung zu den Verhältnissen, die man, glaube ich, also die sich zumindest sehr schnell einschleicht, in der man sich halt auch,
ja.
Also in der ich mich immer auch immer wiederfinde und also ich würde sagen, auch wir als Band, weil wir sind halt vor allem, wir machen halt in unserer Freizeit Musik und viel mehr schaffen wir auch nicht. Also ne, das ist jetzt ja auch nicht. Ja. also wir sind ja auch, nehmen ja auch gerne diese Beobachtungsrolle ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht als so Sozialwissenschaftler. Ist es, ist man ja auch immer in der Gefahr, gar nicht so passioniert mit den Dingen zu sein, sondern eher sagt, ja, ich habe ja einen Master oder eine Promotion da drin.
Ja.
Ich gucke mir das jetzt mal lieber erstmal ein bisschen an. So, ich kann dazu die ganze Zeit schlaue Dinge sagen, aber dann kann ich auch manchmal abends eigentlich doch ganz gut schlafen, weil ich
ja schon
viel darüber nachgedacht und so. Also das,
ja.
Und das, finde ich, kommt darin sehr gut durch.
Das ist ein guter Punkt, ja. Ich hatte erst gedacht, so, also mich hat erstaunt, dass der Song noch so neu ist. Also der ist von 2024, glaube ich, ist das Album. Eigentlich hätte ich gedacht, naja, eigentlich haben doch gerade, also langsam kriegen doch alle Angst. Und auch die AfD arbeitet mit Angst und eigentlich sind doch alle irgendwie langsam unruhig. Aber der Punkt, den du sagst, trifft natürlich total zu. Also zu sagen, naja, ich beschäftige mich mit diesem ganzen Wahnsinn und ich sehe, was da auf uns zukommt und ich kann das analysieren, ich kann das mit tollen Begriffen beschreiben, ich finde da Theorien zu und trotzdem gehe ich abends ins Bett und kann eigentlich ganz gut schlafen, beziehungsweise schlafe noch besser, wenn ich eine gute Theorie dazu gefunden habe, eine gute Erklärung. So. Ja. Anstatt irgendwie zu sagen, ich muss ja irgendwas tun, ich muss mich engagieren, ich muss irgendwie, wir können ja jetzt nicht einfach so weitermachen, ich kann ja jetzt nicht nach Hause fahren, mein Feierabendbier trinken, das war's dann und morgen stehe ich wieder auf und gehe wieder auf Arbeit und gucke, ob mir noch ein toller Satz einfällt, so. Also es gelingt uns, diese Angst irgendwie wegzudrücken und einfach, ja, da sind wir wieder beim Anfang, den schnöden Alltag weiterzuführen. Und instinktiv oder innerlich wissen wir, irgendwas ist hier schief, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie quietscht es, irgendwie geht draußen gerade alles den Bach runter und ich sitze hier gerade noch auf meiner Scholle. So, ich stehe an Deck und nehme noch einen Sekt, ertränke meine Angst, ich trinke sie einfach weg.
Genau, und das gilt halt für so, ja, Wissenschaft oder wissenschaftliches Arbeiten halt in einer ähnlichen Weise wie halt auch für Punk, würde ich sagen, ne? Also so eine Beschäftigung schon mit den Sachen, weil das ist ja ein Unterschied, wenn wir sind ja quasi ausgebildet dafür, uns damit zu beschäftigen oder werden auch dafür bezahlt, so, ne? Und trotzdem haben wir, also merke ich bei mir selber immer genau das, was du auch gerade meinst, dieses so, dass, also irgendwie ist man halt schon so in so einem Cocoon oft und, und ich glaube für, wenn man jetzt Vollzeit, Schichtarbeit hat, 3 Kinder so oder alleinziehend ist oder was auch immer, oder genau irgendwie mit seinem Aufenthaltstitel struggelt oder was auch immer, also dann ist es ja noch viel mehr nachvollziehbar, warum man jetzt nicht groß Zeit hat, sich mit Sachen oder auch Lust oder Kapazitäten einfach sich mit so Fragen auseinanderzusetzen und trotzdem da habe ich auch das Gefühl, dass andere Leute stärkere emotionale Zugänge manchmal zu diesen Themen haben, so, ne? Also ja, das steckt für mich auf jeden Fall sehr in diesem Song drin und genau, auch musikalisch finde ich das toll. Ich mag die Nerven mega gern. Shoutout.
Ja. Wir sollten langsam zum Ende kommen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Was bedeutet denn so eine Albumveröffentlichung jetzt? Was passiert denn? Was ist das für eine Zeit, die da jetzt euch bevorsteht?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also gerade ist es so, vor allem, dass täglich so Pakete hier ankommen mit so Platten drin oder den neuen T-Shirts oder solchen Sachen und ich die ganze Zeit so rumräume viel. Gerade auch genau irgendwie diese Woche ist so ein bisschen Interviewwoche. Und jetzt am Wochenende treffen wir uns nochmal und proben mal wieder, weil wir jetzt ja in 2 Städten sind seit Anfang des Jahres und deswegen halt nicht proben. Also wir sehen uns dann auf den eigenen Konzerten und sind so nah, wie geht's? Und spielen dann so und dann fahren wir wieder in 2 Tandems quasi in die andere Richtung. Und jetzt müssen wir aber diese neuen Lieder, die wir im Herbst letzten Jahres aufgenommen haben und seitdem teilweise nicht mehr gespielt haben, draufkriegen für die Tour. Die fängt am 7.11. an und geht dann immer an den diversen Wochenenden halt durch Deutschland. Ja. Das bereiten wir gerade vor und dann ist jetzt in den nächsten 2 Wochen nochmal viel Social Media. Ach so, ist auch so Self-Checkout kommt auch erst. Also ist, wenn der hier drin kommt, noch gar nicht veröffentlicht wahrscheinlich, sondern kommt dann erst am 10.10. raus. Genau, das ist so die Zeit und dann ist es immer, wenn es dann raus ist, ist es halt vielleicht so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man so ein Sammelband hat,
ja,
den man so zwei Jahre immer die ganzen Schleifen macht und dann ist es irgendwann, also der Vorteil ist, bei so Album, da merkt man dann schon am Tag, wenn es raus ist, merkt man das schon.
Ja.
Aber dann ist es halt so da und dann geht es halt irgendwie weiter. Also ich finde, das ist immer relativ ähnlich. Dann, wenn es dann so finally da ist, denkt man so, ja, okay, dann ist es ja endlich jetzt raus. Dann was kommt jetzt noch wieder irgendwas anderes? Also so, und glaube, dass es ja ist immer gar nicht so leicht ist, dann so, weil man ja die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ist es von innen, ist es dann so der letzte kleine Schritt. Und dann ist es immer gar nicht so leicht, das auch mal so zu zelebrieren. Ja, da sehe ich durchaus auch Ähnlichkeiten zum Wissenschaftsbetrieb. Also das ist halt immer, ist
aber eine auch, Tour, auch ein Projekt. Ja, ne? So eine Tour ist ja nicht nichts. Also ihr werdet das ja dann vortragen öffentlich und ja, dann auch eine gewisse Resonanz erfahren. Das unterscheidet sich tatsächlich nochmal vom wissenschaftlichen Betrieb, wo man oft gar nicht weiß, liest es jetzt jemand, wird es wahrgenommen oder manchmal erst Jahre später merkt, was ein Text irgendwie für eine Kraft entfaltet oder auch nicht, so ob das irgendwie einen, was hinterlassen hat.
Ja, wird auf jeden Fall besser getrackt bei Musik. nee, aber genau, Touren ist dann nochmal ein anderes Ding, das ist tatsächlich so das Hauptding, also Konzerte zu spielen. Ist auch das, was, glaube ich, allen am meisten Spaß macht, ist dafür auch am anstrengendsten, also quasi immer die Wochenenden noch auch noch zuzuhauen. Genau, das wird schön und das ist dann aber erst ab November, also da ist dann noch ein bisschen Zeit zwischen. Das ist auch ganz gut.
Ja. Ich mache da einfach einen Schnitt. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir enden mit Vorfreude auf Tour und Album. dass es auch wirklich schön wird, so hart wie das Business drumherum wahrscheinlich auch sein mag. Aber es ist etwas, wo man sich am Ende dann doch drauf freut. Und ich freue mich auch schon. Ich freue mich sehr auf das Album und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.